Eurac Science Café, 9. Juli 2009. Für eine Handvoll Gas. Das labile Gleichgewicht im Kaukasus.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank für Ihr Kommen zu dem letzten Science Café in diesem Sommer. Ich möchte aber gleich eins vorausschicken, die Reihe der Science Cafés ist für dieses Jahr damit noch nicht beendet, da wir uns am 3. September wieder hier in diesem Rahmen treffen werden und es hier zu einem Art Follow-up kommen wird. Science Café featuring TIS, wo es den Schwerpunkt Technologien hat. Vielleicht bevor wir ins Gespräch kommen, möchte ich ein paar technische Details abklären. Das Gespräch wird in Deutsch erfolgen. Uns steht keine Simultanübersetzung zur Verfügung, aber Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, Ihre Fragen auf Italienisch zu stellen, unter Umständen auch auf Englisch, und Professor Mangold wäre auch über Fragen in Russisch sehr froh. Ein paar weitere Details, die Sie auch noch wissen sollten. Dieser Abend wird gefilmt und fotografiert. Das hat den Sinn, dass wir auf die Homepage www.tower.eurac.edu am Montag dann spätestens sowohl Podcast, Video als auch Fotos hineinstellen werden. Zusätzlich möchte ich auch noch sagen, dass der Künstler Rudi Zankan dieses heutige Gespräch mit seinen Zeichnungen illustrieren wird. Auch ein herzliches Dankeschön dafür. Ganz herzlichen Dank auch noch an die Band Contraphase für die musikalische Untermalung. Und vielleicht ganz kurz nur zum Vorangehen in dieser Diskussion. Wir werden uns circa 40 bis 45 Minuten hier unterhalten, ich meine, soweit das Wetter hält. Sonst werden wir vielleicht runtergehen in die Conference Hall, aber schauen wir mal, wie das ausgeht. Und nach dieser Zeit sind Sie am Wort. Das heißt, Sie sind dann wirklich aufgerufen, auch Ihre Fragen an unsere Experten zu stellen. Ein letzter Hinweis noch, der mir aufgedrückt worden ist, zu sagen, und zwar, es gilt bis 22 Uhr die Happy Hour. Das heißt, Sie zahlen ein Getränk und bekommen zwei. Die Überleitung zum Kaukasus ist jetzt natürlich schwierig von der Happy Hour, aber ich probiere es trotzdem. Ja. Wir haben im Institut für Minderheitenrechte dieses Thema gewählt, nicht nur, weil es interessant ist. Es ist natürlich interessant. Der Kaukasus ist eine geopolitische Region, in der viele Dimensionen zusammenlaufen, seien es Dimensionen sicherheitspolitischer Natur, Dimensionen ethnischer Heterogenität, aber natürlich auch Energiewirtschaft ist ein ganz starkes Stichwort. Es ist aber nicht nur so, dass es interessant ist, sondern es hat auch höchste Relevanz. Relevanz, um das konkret zu sagen, auch für uns in Europa und vielleicht noch konkreter in der Europäischen Union. Ich bin in dem Zusammenhang wirklich sehr froh und sehr stolz, dass wir zwei herausragende Experten zu diesem Thema gewinnen konnten für dieses Science Café. Ich würde gerne mit Professor Mangold beginnen. Professor Mangold ist Universitätsprofessor für Politologie, Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Hatte auch Tätigkeiten inne am Österreichischen Institut für internationale Politik und trägt auch vor an der Diplomatischen Akademie und gilt nicht nur in Österreich, auch europaweit als anerkannter Russland- und Kaukasus-Experte und hat zu diesem Themenkomplex eine Vielzahl verschiedener Bücher veröffentlicht. Ich würde gerne in dem Zusammenhang auf die jüngste Erscheinung aufmerksam machen. Der russische Phönix, das Erbe aus der Asche von Professor Mangold. Das ist ein ganz gutes Lesebuch, das vor dem Hintergrund verschiedenster Dimensionen die Staatswerdung der Russländischen Föderation seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion beleuchtet. Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Wir freuen uns genauso über Otto Musilek. Ich muss ehrlich sagen, ich bin den Lebenslauf von Herrn Musilek durchgegangen und kam einfach nur zum Schluss. Wir haben es hier mit einem wahrhaften Kenner der Energiewirtschaft, des Energiebusiness zu tun. Um nur einige Daten und einige Fakten zu nennen, Herr Musilek war jahrelang Geschäftsführer der österreichischen OMV Gasgesellschaft. Zusätzlich was auch vielleicht für unser heutiges Gespräch sehr von Interesse sein wird. Sie waren auch Vorsitzender des Steering Committees des Nabucco-Projekts, einer neuen geplanten Pipeline, die vielleicht auch umstritten ist. Wir werden darauf später noch zu sprechen kommen. Zusätzlich auch noch Aufsichtsratsmitgliedschaften und Board-Memberships in verschiedenen Gasgesellschaften, aber auch Positionen in energiewirtschaftlich bezogenen Arbeitsgemeinschaften. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wenn wir, um jetzt vielleicht eine erste Einleitung hier zu finden, wenn wir über den Kaukasus sprechen und wir hören von Gewalt, wir hören von Kriegen, von Konflikt, vergessen wir oft oder wissen auch gar nicht, dass diese geopolitische Region eine der Wiegen der Zivilisation war. Es ist eine Kulturregion. Es ist bekannt, dass in diesen Regionen, in Abchasien zum Beispiel, vielleicht haben Sie bereits diese kleinen Karten, die wir hier ausgeteilt haben, mit den Landkarten. Valentina, könntest du das machen? Dass Sie auch hier zusätzlich immer den Blick auf die geografische Realität haben, um daher vielleicht auch politische Probleme besser begreifen zu können. Es wurde schon im dritten vorchristlichen Jahrtausend unter Tage Gold abgebaut. Und wir haben heute schon über den Phönix gesprochen, über die griechische Mythologie, und auch der Kaukasus hat sogar Einzug gehalten in die Mythologie. Jason ist auf der Argonautenfahrt Richtung Kaukasus gefahren, um das goldene Vlies zu suchen. Prometheus wurde an den Hängen des Kaukasus angekettet. Ohne jetzt versuchen krampfhaft eine Metapher zu finden, meine erste Frage an Professor Mangold. Heute aber stellte sich für den halbwegs informierten, aber interessierten, aber halbwegs informierten Medienkonsumenten so dar, dass die Region zwischen Konflikt und Potenzial laviert und ihren Endpunkt in dieser Konfliktsituation noch nicht gefunden hat. Inwieweit ist Konflikt und Potenzial als Bestimmungsmerkmal zutreffend und wenn ja, warum?
Nun, in den letzten 20 Jahren war es tatsächlich der Konflikt, militärisch ausgetragener Konflikt, auch ein militärisch ausgetragener Konflikt mit vielen Opfern. Als die Sowjetunion zusammengebrochen ist 1991, war eigentlich der Südkaukasus die einzige Region, wo dieser Zusammenbruch gewalttätig verlaufen ist. Wir hatten in Zentralasien keine derartigen Zwischenfälle, wir hatten im Baltikum nahezu auch nichts Vergleichbares, aber der Südkaukasus war die Region mit der blutreichsten Trennung von der Sowjetunion. Und hier hat eigentlich die gewaltsame Auseinandersetzung schon am frühesten begonnen. Das hängt damit zusammen, dass gerade im südlichen Kaukasus, wo Sie das heutige Georgien, Aserbaidschan und Armenien finden, aber auch im nördlichen Kaukasus, der zu Russland gehört, eine extrem starke ethnische, religiöse und linguistische Fragmentierung vorfinden. Und als damals begonnen wurde, am Ende der Sowjetunion, neue Staatlichkeiten aufzubauen, auf der Basis von nationalen und ethnischen Identitäten, war es ganz klar, dass in einer solchen Region eine Staatswerdung auf dieser Basis nur zu Konflikten führen konnte. Und die Konflikte um Bergkarabach, der älteste Konflikt in der Sezessionsbewegung von der Sowjetunion, der Konflikt um Abchasien, der Konflikt um Südossetien, alle diese Konflikte haben mehrere tausend, über 10.000 Tote gefordert. Und in den letzten 20 Jahren hatten wir eine Situation, wo zum Teil auch unter Einmischung Russlands alle diese Konflikte zwar nicht gelöst wurden, aber es ist zumindest gelungen, diese Konflikte, man sagt, immer einzufrieren. Das heißt, es gab Waffenstillstandsvereinbarungen im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Es gab Waffenruhe auf georgischem Territorium um Abchasien und Südossetien. Nun, die erste Waffenruhe konnte ja bis heute aufrechterhalten werden, aber natürlich wissen Sie, dass in Georgien diese beiden Konflikte, vor allem der ossetisch-georgische Konflikt, im letzten Sommer brutal eskaliert ist und dieser sogenannte russisch-georgische Krieg stattgefunden hat.
Sehr geehrte Damen und Herren, es tut uns sehr leid, aber auch für das Wetter können wir leider nichts. Als sozusagen Trostpflaster kann ich Ihnen aber sagen, dass wir nach dem Gespräch wieder raufgehen können auf die Terrasse, um vielleicht das Getränk zu uns zu nehmen. Vom Regen Professor Mangold, dem ich hier wieder das Wort gebe, dass Sie vielleicht Ihren Gedanken zu Ende führen.
Nun, das muss man aber doch. Ich glaube, alles ist dann ein wenig im Regen untergegangen. Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass wir in dieser Region angesichts dieser vielfältigen Fragmentierung, ethnisch, religiös, linguistisch, im Zuge einer sehr nationalistisch motivierten Unabhängigkeitsbewegung massive Konflikte feststellen mussten, die sehr viele Todesopfer gefunden haben, aber diese Konflikte sind bis heute nicht gelöst worden. Weder der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um das, was man aus russischer Sicht Bergkarabach nennt, noch die Konflikte in Georgien. Und diese Konflikte können eben jederzeit wieder aufflammen. Und dieses Aufflammen hatten wir letzten Sommer erlebt. Und anders als die mediale Betrachtung dieser Ereignisse, anders auch als die politische Debatte über Ursache und Verlauf dieser kriegerischen Auseinandersetzungen, gilt es doch aus Sicht der Wissenschaft festzuhalten, dass diese militärische, und zwar blutige militärische Eskalation im vergangenen August im Wesentlichen das Ergebnis einer sehr nationalistischen und man darf es wohl sagen unverantwortlichen georgischen Führung war. Denn der Beginn der Kriegshandlungen im August des letzten Jahres ist von georgischer Seite gesetzt worden. Und es war der Versuch einer nationalistischen Führung in Georgien, historisch gewachsene Konflikte gewaltsam zu lösen. Und wozu es geführt hat, das wissen Sie. Dass aber die Wissenschaft vielfach irren kann, oder vielleicht sollte ich es bescheidener sagen, dass ich mich vielfach irren kann. Deswegen, ich hätte das nicht sagen sollen, außer die Leute haben das Buch schon gekauft. Aber dass das passieren kann, möchte ich Ihnen an einem Beispiel sagen. Ich war letztes Jahr im Sommer, eben während der Kriegsereignisse im Kaukasus in Georgien, bei einer Diskussion auch mit dem amerikanischen Botschafter in Alpbach. Und er hat mich gefragt, wie ich das so einschätze, ob Russland jetzt diese beiden Regionen, Abchasien und Südossetien, anerkennen würde. Und ich habe ihm gesagt, nein, dazu besteht eigentlich überhaupt kein Grund, denn Russland kontrolliert diese Gebiete finanziell und ökonomisch. Würde Russland diese Regionen anerkennen, ist das Risiko groß, dass kein anderer Staat diese Anerkennung nachvollziehen würde, mitgehen würde. Russland würde sich auch in erhebliche Widersprüche begeben, warum es die Unabhängigkeit des Kosovo nicht akzeptiert, aber gleichzeitig die Unabhängigkeit dieser zwei separatistischen Regionen anerkennt. Und zwei Tage später hat Russland diese Regionen anerkannt. Daraufhin hat mich mal der amerikanische Botschafter ein paar Wochen lang nicht mehr angerufen. Hat sich wohl gedacht, naja, spare ich mir die Telefonkosten. Aber das hat nun nicht so sehr mit meiner Neigung, mich zu irren, zu tun, sondern es hat mit einer gewissen erratischen Konstellation der Akteure und mit einer großen Überlagerung verschiedenster Interessen zu tun. Und ein Interesse, das in dieser Region das Verhalten von Akteuren ganz besonders bestimmt, und deswegen werden wir darauf sehr intensiv auch zu sprechen kommen, ist die Frage der Energie, der Leitungsinfrastruktur für Öl und Gas aus der Region. Und die Rolle, die bestimmte Staaten in der Region für diesen Transit, zunächst für die Produktion und dann für den Transit von Öl und Gas spielen, welche Rolle sie auch spielen im Sinne der Transportinfrastruktur im weiteren Sinne und welche Interessen die angrenzenden Regionen am Südkaukasus haben. Und das ist auch schon mein letzter Satz. Das Letzte, was ich hier sagen möchte, also zumindest in der ersten Runde, ist, dass in einer Situation dieser extremen Fragmentierung die Konflikte verschärft werden durch Akteure von außen. Akteure von außen, die Interessen in die Region hineintragen, die meist zur Verstetigung dieser Konflikte führen und nicht zu deren Lösung. Diese Akteure, seien es Russland, sei es die Türkei, sei es der Iran, sei es die Europäische Union, aber insbesondere auch die USA. Die USA haben einen wesentlichen Anteil an der Art und Weise, wie diese Konflikte bearbeitet werden. Und diese ohnehin schwierige Lage in der Region zwischen den einzelnen Ethnien und Religionsgruppen wird verschärft durch eine zunächst vor allem materiell motivierte Einmischung der Akteure von außen.
Ganz herzlichen Dank für dieses Eingangsstatement, in dem Sie gesagt haben, wie konfliktanfällig die Region ist, aber auch, dass es ein Anziehungspunkt für externe Akteure ist. Und in dem Zusammenhang gleich die Frage an Herrn Musilek. Wir haben aber auch, wenn wir vom Kaukasus sprechen, sollen wir auch das Potenzial hier nicht außer Acht lassen. Welche Interessen hat Europa, hat die Europäische Union energiepolitisch gesehen in dieser Region? Und welche Schritte sind bislang in diese Richtung unternommen worden?
Ja, zum ersten einmal vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich und ich sage Buonasera, meine einzigen italienischen Worte. Es freut mich. Ja, vielleicht anschließend zu dem, was Professor Mangold gesagt hat. Ich komme aus der Energiebranche, wir haben natürlich eine ganz andere Sicht, andere Interessen, noch immer. Und wenn Sie sich vorstellen, seit wann ist uns der Kaukasus wirklich ein Begriff? Berücksichtigung, komme aus der Energiebranche. Österreich hat 1968 als erstes europäisches Land einen sehr langfristigen Liefervertrag über Erdgas abgeschlossen. Das war die Sowjetunion. Und kein Problem. Und viele Jahre haben wir zwar immer von Russland gesprochen, aber gemeint haben wir Sowjetunion. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion kamen die Russen sehr unter Druck und aus verschiedensten Gründen. Denn die Sowjetunion, das war ja kein russischer Vertrag, sondern es war ja ein Vertrag aller sowjetischen Staaten und die Sowjets haben den Liefervertrag ohne weiteres erfüllen können. Aktuell, und vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, hat Russland wirklich ein Problem. Und Russland steht unter Druck, weil alle jene Länder, oder Regionen wie Kasachstan und Turkmenistan, Usbekistan, jetzt plötzlich nach und nach von der Energielieferung nach Russland und Europa ausfallen. Und es gibt auch hier einen Konflikt, wo man sagt, naja, ich verkaufe mein Gas sehr billig an die Russen, die es dann teuer nach Europa verkaufen. Und das schürt natürlich den Konflikt. Und ich gebe Ihnen, Herrn Professor Mangold, recht, dieser Konflikt oder diese Konflikte sind sehr stark von nicht nur ethisch, sondern von außen beeinflusst. Wie auch immer, Sie haben gesagt, europäische Energiepolitik. Ich behaupte, Europa hat keine Energiepolitik, denn die Abhängigkeit vom russischen Gas ist regional sehr unterschiedlich. Während Spanien 0 Kubikmeter russisches Gas oder Gas aus dem Osten bezieht, ist Bulgarien, Rumänien fast 100% abhängig von den Importen aus Russland. Das Potenzial, das dort noch begraben liegt, muss erschlossen werden oder genützt werden. Und die EU hat sich jetzt nach und nach besonnen, naja, der Kaukasus und die kaukasischen Länder sind eigentlich jene, mit denen wenn wir uns es gut stellen wollen und müssen, weil Russland ja, siehe Ukraine-Konflikt zweimal schon, ja doch nicht der verlässliche Partner ist, den wir seit 40 Jahren gesehen haben. Nur Russland reagiert natürlich darauf und sagt, naja, ich kaufe das Gas trotzdem und zu einem besseren Preis als früher. Also ich muss da mich mehr schützen als Monopol. Das ist das eine. Ja, erwähnt wurde auch die Infrastruktur. Durch die lange Verbundenheit in der Vereinigten Sowjetunion sind natürlich Infrastrukturprojekte ausschließlich Richtung Moskau orientiert gewesen. Heute würden wir Infrastruktur oder die Länder Richtung Westen, Richtung Europa benötigen, die es aber nicht gibt. Und ich bleibe einmal beim Gas, ich war 30 Jahre im Gasgeschäft tätig. Die Infrastruktur eben Richtung Russland orientiert, nicht nach Westeuropa. Und da kommen wir gleich zu einem Punkt, dass eine Pipeline unter Umgehung Russlands ein Riesenproblem darstellt. Entweder gehen die kaukasischen Staaten, Kasachstan, Turkmenistan, über russisches Gebiet, Territorium oder über iranisches Gebiet. Warum sollen die zwei größten Erdgasproduzenten, Energieproduzenten, Interesse haben, das zuzulassen. Das ist das Problem, was den Konflikt schürt. Eine Pipeline durch die Kaspische See zu bauen, sehe ich, und vielleicht kann der Professor Mangold noch dann besser antworten, sehe ich als nahezu unmöglich durch die bestehenden Konflikte, weil Grundsatzfragen, die Grenzziehungen in der Kaspischen See, ob das ein Binnensee ist oder ein Meer, ist nicht geklärt. Es gibt in der Zwischenzeit mehr Anrainerstaaten als früher. Früher war Sowjetunion und der Iran, heute sind es, glaube ich, 5 Anrainerstaaten, die dem zustimmen müssen. Wer trägt das Risiko, hat den Mut, dort eine Pipeline durch die Kaspische See zu bauen, abgesehen davon, dass es technisch sehr, sehr schwierig ist, zu investieren, ohne Sicherheit zu haben, was Investitionen und die politische Sicherheit betrifft. Der Kaukasus hat aber, oder gerade diese Länder, eine enorme Bedeutung für Europa, um die Energiequellen zu diversifizieren, obwohl uns klar ist, dass die Reserven verglichen mit Russland, verglichen mit dem Iran eher gering sind, aber ausreichend für eine Diversifizierung der europäischen Energieversorgung oder Gasversorgung.
Danke, ich glaube, Professor Mangold wollte darauf antworten. Ansonsten hätte ich vielleicht noch dazu kurz eine Frage an Sie. Das Stichwort Russland, zwei Stichworte, die damit verbunden sind, energiepolitisch, Lieferverlässlichkeit und Abhängigkeit Europas. Könnten Sie vielleicht dazu eingehen, inwieweit das zutreffend ist?
Nun, die Europäische Union ist eine Union, die immer mehr Gas verbraucht, wiewohl es für die nächsten 2 Jahrzehnte ganz unterschiedliche Schätzungen gibt, wie stark der Verbrauch an Gas wachsen wird. In der Schaffung von Wärme und Strom macht Gas im Augenblick europaweit etwa 25% der Primärenergie aus. Das ist der Stellenwert, den Gas heute hat. Der ist natürlich in einzelnen Ländern unterschiedlich, im Durchschnitt sind es 25%. Und heute schon muss die Europäische Union 61% ihres Gaskonsums importieren. Und dieser Anteil wird in Zukunft wachsen, denn die Produktion in Europa geht stark zurück. Großbritannien und die Niederlande als große Produzenten fördern immer weniger. Der Bedarf an Gas wird wachsen, auch wenn unklar ist, wie stark. Daher wird der Importbedarf steigen. Nun, die stärksten Partner in der Gaswirtschaft für die Europäische Union sind Russland. 43% der Europäischen Unions Gasimporte kommen aus Russland, Algerien und Norwegen. Wenn man es auf den Konsum umlegt, dann stellt Russland im Augenblick etwa 24-25% des europäischen Gaskonsums. Und Ingenieur Musilek hat schon zu Recht gesagt, das sind gesamteuropäische Daten. Wenn man das in seiner politischen und energiesicherheitlichen Problematik sich wirklich vergegenwärtigen möchte, muss man sich einzelne Länder anschauen. Und da gibt es Länder, die sind sehr vulnerabel. Die Problematik ist, dass die Europäische Union vermutlich in ihrem Bedarf an russischem Gas wachsen wird. Allerdings gilt sowohl für die Europäische Union als auch für Russland, dass die Leitungsverbindungen zwischen dem Produzenten und dem Konsumenten sich auf sehr, sehr wenige Leitungen beschränken. Bis 1999 konnte Russland eigentlich sein Gas nach Europa nur über ein Land liefern, denn das gesamte Leitungsnetz, das Russland zur Verfügung stand, führte über die Ukraine. Seit 1999 hat man eine Leitung über Weißrussland nach Deutschland und seit 2003 eine Leitung in die Türkei auf dem Boden des Schwarzen Meeres. Ich erwähne das deswegen, weil wenn wir später über die Konkurrenz zwischen Nabucco, dieser Mann hat diese Pipeline erfunden, und South Stream sprechen, nämlich dem russischen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es immer als Wettbewerbsprojekt begreifen muss, aber dem russischen South Stream Projekt, wenn wir darüber sprechen werden, müssen wir wissen, dass es aus russischer Sicht ein wichtiges strategisches Interesse ist, mehr Leitungen zu haben, die zum europäischen Konsumenten führen, und nicht zu stark von nur einem Land, nämlich der Ukraine, abhängig zu sein. Denn 80% der gesamten Exporte Russlands nach Europa gehen über die Ukraine. Umgekehrt muss es natürlich auch das Interesse Europas sein, nicht nur sein Leitungsnetz zu diversifizieren, denn man kann es ja auch so sehen, 20% des europäischen Gaskonsums kommen über die Ukraine. Das heißt, die Ukraine ist für beide Seiten, für Russland und für die Europäische Union ein Schlüsselland. Wenn dort etwas schief geht, kriegen die Russen ihr Gas nicht nach Europa und wir kriegen es nicht aus Russland. Deswegen muss auch die Europäische Union Leitungen diversifizieren und sie muss Lieferländer diversifizieren. Und aus dieser Gesamtkonstellation ergibt sich eben das Interesse, dass Russland Umgehungspipelines im Süden sucht, South Stream, während Europa nicht nur eine Umgehungsleitung der Ukraine sucht, das ist Nabucco zum Teil auch, sondern neue Lieferländer. Und diese Lieferländer glaubt sie, ebenfalls in einem wachsenden Ausmaß, eben in diesem kaspischen Raum zu finden. Und dazu ist zu sagen, dass, wenn wir uns auf den Südkaukasus konzentrieren, die einzelnen Länder, diese drei Länder, natürlich eine ganz unterschiedliche Position haben. Ausschließlich Aserbaidschan ist Öl- und Gasproduzent. Es ist ein starker, wachsender Ölproduzent und ist ein starker und sehr viel stärker werdender Gasproduzent. Georgien ist bloß Transitland. Über Georgien gibt es Gasleitungen an das Schwarze Meer, gibt es Ölleitungen an das Schwarze Meer und über Georgien gibt es auch eine Ölleitung, die in die Türkei führt, an dem türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan, und es gibt eine Gaspipeline, die nach in die Türkei führt. Genau dorthin, wo Nabucco andocken will. Also Georgien ist ein Transitland. Und insofern ist das russische Interesse, sich in Georgien zu engagieren, auch militärisch zu engagieren, unmittelbar auch mit dieser Funktion Georgiens als Transitland verbunden. Und Armenien wieder ist völlig rohstoffarm, ist auch kein Transitland, ist gewissermaßen völlig isoliert, weil Armenien noch im Krieg steht mit Aserbaidschan und deswegen nicht nur die Grenze zu Aserbaidschan blockiert wird, sondern auch die Grenze zur Türkei blockiert wird. So ist Armenien gewissermaßen eingeschnürt und kann sich nur über den Iran mit Erdgas versorgen und nur partiell mit russischem Gas. Das heißt, wir haben hier eine interessante Konstellation, völlig unterschiedliche Funktionen dieser Länder, Produzenten, Transitländer, abhängige Konsumenten, und beide großen Akteure, Russland und Europa, versuchen in dieser Region neue Leitungen zu bauen, um zu diversifizieren. Auf das alles drauf setzt sich das Interesse der USA, denn das Interesse der USA ist, hier Leitungen zu bauen, die sowohl Russland als auch Iran ausgrenzen. Und das führt dazu, was Ingenieur Musilek gesagt hat. Insofern werden beide Staaten versuchen, beide diese Projekte, Nabucco-Projekte, zu torpedieren.
Bevor wir vielleicht auf das Nabucco-Projekt konkret kommen, eine kurze Frage noch an Herrn Musilek. Bezogen auf die, vor dem Hintergrund der europäischen Diversifizierungsstrategie, hat das, der kaspische Raum überhaupt das Potenzial, als gute Diversifizierungsquelle, verzeihen Sie, hier zu wirken? Und ist es vom Potenzial her, von den Erdöl- und Erdgasreserven überhaupt möglich, über den Raum des Kaspischen Meeres und den Kaukasus die Abhängigkeit von Russland zu mindern?
Also das Potenzial ist da, speziell Turkmenistan hat verglichen mit dem, nicht mit Russland und Iran, die beiden haben wirklich eine Sonderstellung, die sind ganz weit oben, aber bezogen auf den europäischen Bedarf eine sehr wichtige Rolle. Turkmenistan, Kasachstan, erwähnt wurde auch Aserbaidschan. In Summe, ein Land alleine würde nichts bringen. Der größte Lieferant und eine wirkliche Diversifizierung gibt es nur über den Iran. Langfristig nur über den Iran. Alles andere ist schön, wäre nett, würde das ein bisschen verbessern, auch politisch, für politische Argumente herhalten, aber würde nicht ausreichen, bei weitem nicht ausreichen, den europäischen Energiehunger, Erdgashunger zu stillen.
Danke. Vielleicht, falls es dann später Fragen gibt zum Iran, weil sonst kommen wir ein bisschen zu weit weg hier von der Region, obwohl der Iran natürlich auch Anrainer Staat des Kaukasus ist. Danke mal für die Wortmeldung. Ich würde gern vielleicht zurück zu Russland kommen. Inwieweit ist die Rolle Russlands in diesem Konflikt vielleicht auch als eine Stabilisierungskraft zu sehen? Aus Europa, nicht nur von der Europäischen Union, aber auch vom Europarat, gab es bislang sehr harsche Kritik an dem, vor allem an dem russischen Vorgehen in Georgien. Inwieweit sehen Sie diese Kritik berechtigt?
Nun, Russland ist an diesem Konflikt erheblich mitverantwortlich. Also als ich vorher sagte, dass Georgien diesen Krieg im vergangenen Sommer begonnen hat, meinte ich damit nicht, dass Georgien allein verantwortlich ist an der Situation, die sich dort ergeben hat. Russland hat Georgien provoziert und Georgien ließ sich provozieren und dieser Krieg hat sich monatelang bereits angekündigt und die eigentliche Startsituation war die Anerkennung des Kosovo durch mehrere Staaten der Europäischen Union und der USA. Das heißt, Russland spielt hier schon auch die Rolle eines Destabilisators. Insbesondere in Georgien hat sich Russland zumindest die Position erworben oder erarbeitet, jederzeit destabilisierend wirken zu können, wenn Russland glaubt, durch eine Eskalation der Konflikte seine eigenen Interessen befördern zu können. Das heißt, Russland ist nicht ein Stabilisator um der Stabilität willen, sondern Russland ist ein Staat, der dort in den letzten 15 Jahren beruhigt hat, wenn es in seinem Interesse war, aber eskaliert hat, wenn es in seinem Interesse war. Die Problematik ist, dass die Völker, um die es eigentlich gehen sollte, von Russland genauso missbraucht werden wie von den Georgiern. Ein typisches Beispiel, wenn ich das erzählen darf, und sagen Sie mir gleich, wenn es zu sehr ins Detail geht, aber ich weiß nicht ganz genau, was Sie über die Region wissen. Aber ein gutes Beispiel dafür ist das Volk der Abchasen. Die Abchasen sind ein sehr altes, sehr früh christianisiertes Volk, das im 15. und 16. Jahrhundert allerdings durch das Ausgreifen des Osmanischen Reiches islamisiert wurde. Und in den großen kaukasischen Kriegen des 19. Jahrhunderts wurden die Abchasier von Russland, vom russischen Zaren, gewaltsam vertrieben. Und sie wurden vor allem in die heutige Türkei vertrieben. Das heißt, die Abchasen haben in der historischen Erinnerung immer das Bild, dass Russland zu ihnen grausam war, dass Russland ein Aggressor war. Im 20. Jahrhundert aber waren die Abchasen die Opfer der Georgier. Denn die Abchasen wurden schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, aber dann vor allem im 20. Jahrhundert, Opfer der Georgifizierungspolitik und der Russifizierungspolitik. Josef Stalin, Georgier, auch wenn die Georgier ihn nicht mehr als Georgier haben wollen und die Russen ihn nicht mehr als Georgier in Erinnerung haben, sondern als einen russischen Helden. Stalin hat dort bewusst Georgier angesiedelt, Russen wurden angesiedelt, Armenier und Griechen. Und das ist die Erinnerung des 20. Jahrhunderts, dass die Georgier an den Abchasen ein Verbrechen begangen haben. Und im Jahr 1992 haben georgische Söldner Abchasien überfallen und haben dort ethnische Säuberungen eingeleitet, haben das Nationalarchiv der Abchasen niedergebrannt, gewissermaßen die gesamte historische Erinnerung dieses kleinen Volkes. Was ich Ihnen damit sagen will, die Abchasen sind mehrfach in ihrer Geschichte von Großmächten, vom Osmanischen Reich, von den Russen, dann von den Georgiern misshandelt, massakriert worden und als eigenes Volk nicht akzeptiert worden. Und es ist diese Erinnerung, die sie getrieben hat, die Unabhängigkeit zu suchen. Und die Abchasen wussten und wissen, dass Russland jederzeit bereit gewesen wäre, sie als Bauern auf dem großen Schachbrett der Geopolitik zu opfern, wenn Russland daraus ein Interesse bezogen hätte. Sie sind illusionslos über die Russen. Sie haben es jetzt aus einem Zufall der Geschichte geschafft, mit russischer Hilfe unabhängig zu werden. Das zeigt, dass Russland zwar für sich gerne in Anspruch nimmt, den Kaukasus, den südlichen Kaukasus befrieden zu können. Es ist allerdings nicht einmal in der Lage, seinen eigenen Nordkaukasus befrieden zu können, außer mit den Methoden, die wir zweifellos nicht als Friedensmethoden begreifen dürfen, Stichwort Tschetschenia, sondern dass Russland in dieser Region auch destabilisiert. Absichtlich destabilisiert, um eigene Interessen zu verfolgen. Die Volksgruppen, um die es geht, die bleiben dabei auf der Strecke. Durch russisches Handeln, durch europäisches Handeln, aber auch durch amerikanisches Handeln. Das ist in gewisser Weise eine Tragödie, dass von außen Konflikte angestachelt werden und von außen verhindert wird, dass diese Konflikte gelöst werden.
Vielleicht auch noch ganz kurz eine Notiz auch zum Stichwort Abchasen. Sehr viele Abchasen leben ja auch in der Türkei, denen im 19. Jahrhundert vom Sultan politisches Asyl gewährt worden ist.
Und was mir auch dazu eingefallen ist zu dem Konflikt, als Russland beide Regionen anerkannt hat, hat es in den bewohnten, in den von Abchasen bewohnten Gebieten in der Türkei unglaubliche Freudenfeste gegeben. Ja? Also in der Türkei. Und da kommen wir jetzt zu einem Stichwort. Türkei einerseits, auf der anderen Seite Russland, der Destabilisator, so wie er wahrgenommen wird, würde jetzt gerne mal auf das Nabucco-Projekt zu sprechen kommen. Es gibt kritische Stimmen in der Literatur. Ich denke auch, ich kann auch hier Professor Mangold zitieren, indem er auch meint, dass dieses Projekt ein politisch gewolltes Projekt ist, in dem die wirtschaftspolitische Vernunft zu kurz kommt. Da Sie mit diesem Projekt ja sehr lange zu tun hatten und ja auch ein Ideengeber dafür waren, vielleicht können Sie mir kurz erläutern, was ist dieses Projekt, worum geht es hier und inwieweit trifft auch die Kritik zu?
Ja, vielleicht eines, ich glaube, ich komme aus der Wirtschaft, ich glaube, dass viele dieser Konflikte, so wie Professor Mangold es dargestellt hat, nicht nur ethisch bedingt sind, sondern auch streng wirtschaftlich. Er hat strenge wirtschaftliche Hintergründe, warum diverse Länder, Völker eben auf Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und so weiter pochen und ihre Bodenschätze in unserem Fall auch selber nutzen wollen und verkaufen wollen. Zu der Geschichte Nabucco. Also Europa ist geprägt durch die Idee weniger Abhängigkeit aus Russland. Man hat dann gewisse Zweifel gehabt, man hätte immer Zweifel gehabt. Nur ist es 40 Jahre gut gegangen. Und wie ich erwähnt habe, jetzt kommen die Russen ein bisschen unter Druck und dann passiert eben so etwas. Aus verschiedensten Gründen, gesteuert von außen, von Amerika und so weiter, weil Amerika nicht leidet, wenn Europa kein russisches Gas bekommt oder kein iranisches oder Gas aus dem Kaukasus. Und deshalb tun sie es besonders leicht. Die Idee der Nabucco also, war eigentlich eine simple und gar nicht so neu. Wenn ich sage, ich war der Erfinder, das ist ein bisschen übertrieben, aber die Idee war ja, dem Iran einen Anschluss oder den Zugang zu iranischen Energiequellen zu haben. Die Idee ist schon sehr alt, es hat Ende der 70er Jahre oder in den 70er Jahren so ähnliche Projekte gegeben, das war zur Unzeit, aber doch, der Energiebedarf stieg, Erdgasbedarf stieg, also irgendwo mussten wir ausweichen. Und auch die Kenntnis, dass Russland fallende Produktionszahlen uns vorgelegt hat, was uns nicht sehr ermutigt hat. So, also was tun wir? Und die Idee stammt eigentlich gar nicht so sehr aus der Diversifizierung, sondern aus einem Gespräch, aus einer Diskussion mit der Türkei, mit türkischen Firmen, die erwähnt haben, wir haben, das war um die Jahrtausendwende, wir haben zu viel Gas eingekauft. Wir haben ein Problem, Türkei hat ein Problem, wir müssen das Gas loswerden. Und nett wäre, wenn wir irgendwo nach Europa. Und aus diesem Keim entstand dann ein Projekt, das hat ja nicht immer Nabucco geheißen, eine Pipeline-Verbindung aus der Türkei Richtung Europa, Mitteleuropa, Zentraleuropa. Was natürlich ganz toll war, die Idee, denn damit hätte Europa sofort einen Zugang zu den zweitgrößten Erdgasreserven der Welt, nämlich an den Iran. Und weiter Aserbaidschan, Kasachstan möglicherweise und so weiter. Die alleine aber nicht ausreichend sind, um das Projekt zu realisieren. Und dieser Gedanke war sehr fesselnd und sagt, ja, das brauchen wir. Und so entstand jetzt dieses Projekt einer Pipeline-Verbindung aus dem kaspischen Raum Richtung Europa. Die Pipeline, das war nicht leicht, zuerst hat es ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und zwischen der ÖMV und der türkischen Potash gegeben und dann wurden die Länder Bulgarien, Rumänien, Ungarn mit eingeladen und dann entstand dieses Projekt einer Pipeline über 3300 Kilometer von der Ostgrenze der Türkei, also Iran und Georgien Richtung Europa. Von allen Anfang an war die Idee, die Gasvorkommen im kaspischen Raum, insbesondere Aserbaidschan, zu nutzen. Nur Aserbaidschan hat schon große Gasreserven im Vergleich zu Europa, aber nicht ausreichend, so viele Exporte auf die Beine zu stellen, dass Europa damit zufrieden wäre. Also bleibt der Iran über. Und so entstand dieses Projekt. Ist erwähnt worden, South Stream, diese Pipeline, die durchs Schwarze Meer aus Russland in die Türkei führt. Und ursprünglich wollten die Türken ihr überschüssiges Gas in Europa vermarkten. In der Zwischenzeit hat sich das massiv geändert. Die Türkei hat zu wenig Gas, ist auch auf der Suche. Ja, das Projekt steht jetzt. Die Feasibility-Studie ist abgeschlossen. Nächsten Montag wird ein Intergovernmental Agreement mit der Türkei unterzeichnet. Immerhin, das Projekt wurde gestartet 2002. Heute haben wir 2009. 7 Jahre, es ist sehr lange. Und es sind verschiedene Fehler passiert, und zwar deswegen, weil sich niemand getraut hat, in einer Zeit, als Ahmadinejad noch nicht Präsident im Iran war, dass wir diese Chance als Europäer nicht genutzt haben, mit dem Iran einen langfristigen Liefervertrag abzuschließen. Und das meine ich auch mit fehlender europäischer Energiepolitik, die gibt es meiner Meinung nach nicht. Jedes Land fuhrwerkt isoliert als Insel und bilateral herum, was sehr schade ist. Und das hat dazu geführt, dass das Projekt Nabucco immer mehr in die politischen Krallen gelangte und eigentlich jetzt ein höchst politisches Projekt geworden ist. Jetzt kann ich sagen, kann ich stolz sein drauf, weil immerhin ist es sehr wichtig. Aber nicht stolz bin ich, dass es so passiert ist, weil es fraglich ist, wann und ob dieses Projekt wirklich realisiert wird. Und ich sage, ob deshalb, ich glaube schon daran, dass es irgendwann einmal realisiert wird. Aber Nabucco hat im Vergleich zur erwähnten South Stream, die ja auch durch Schwarze Meer führen soll Richtung Europa, einen Nachteil. Auch im Vergleich zur sogenannten North Stream, die Ostseeleitung. Diese South Stream und North Stream Projekte haben einen Gaslieferanten, Russland. Die Gazprom steht dahinter und betreibt dieses Projekt und kann auch Gas liefern. Nabucco, dieses Nabucco-Konsortium, habe ich erwähnt, Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Österreich, hat keine Gasreserven in diesen Ländern verfügbar und sind somit abhängig von den Erzeugerländern, Produzentenländern. 8% des jährlichen, sagen wir rund 10% des europäischen Verbrauches, heutigen Verbrauches, auftreiben, und das kann nur der Iran. Und dann darf man nicht vergessen, weitere 1700 Kilometer Pipeline sind noch zu bauen von der türkischen Grenze zu den eigentlichen Gasvorkommen im Süden vom Iran, des Irans. Und was Professor Mangold erwähnt hat, Aserbaidschan, hier ist es auch nicht ganz risikolos, denn Georgien ist ein Transitland verglichen mit der Ukraine, nicht ganz so groß und nicht ganz so lang, aber auch ein Konfliktland. Die Türkei hat sehr lange Verhandlungen geführt, um einen Vorteil daraus zu kreieren, EU-Beitritt, Sonderstellungen Richtung Europa, um auch ein Transitland zu sein. Und ein Satz noch, wir haben dann versucht, Russland ins Boot zu bekommen, weil die sogenannte South Stream durch Schwarze Meer Richtung Türkei auch heute noch nicht voll ausgelastet ist. Es ist ein enormes Investment dahinter und wird nicht genutzt. Und wir haben gesagt, gut, Russland könnte auch als Transportdiversifizierung die South Stream und Nabucco verwenden, Umgehung der Ukraine, um zumindest einen Konflikt ein bisschen zu entschärfen. Ist uns bisher nicht gelungen. Vielleicht einen Satz noch. Man muss überlegen, das Projekt hat 8 Milliarden Euro veranschlagt Investsumme, die über viele Jahre zurückgezahlt werden müssen. Und trotz all diesen Konflikten, jetzt sage ich noch was aus der Energiebranche, Europa beschäftigt sich weniger mit diesen Dingen, leider Gottes, sondern ist beschäftigt damit, einen sogenannten Markt, Erdgasmarkt in Europa aufzubauen mit internen Regelungen, das uns nicht weiterhilft, unseren Energiekonsum zu decken. Also Europa hat noch viel zu tun, und viel Beiträge zu leisten für die Verbesserung oder Lösung der Konflikte im Kaukasus.
Das Stichwort politische Krallen ist gefallen. Bevor wir vielleicht zu einer vorzeitigen Schlussrunde kommen, ganz kurz hier eine Rückfrage an Sie zu dieser Thematik. Es ist schon erwähnt worden, die Türkei hat auch versucht, die Durchleitung zu junktimieren an ihren Beitrittswunsch. Sehen Sie die Problematik dieser Pipeline ähnlich wie Otto Musilek?
Ja, ich sehe schon, dass das eben das größte Problem ist, dass in diesem Konsortium aus sechs Energiegesellschaften eben kein Produzent dabei ist, jedenfalls in der Region. Ich sehe, so denke ich es ähnlich wie Ingenieur Musilek, dass Europa auf das iranische Gas nicht verzichten kann, denn es zeigt sich ganz offensichtlich, wenn sich Europa im iranischen Gassektor nicht engagiert, finden sich viele andere Staaten. Aber das ist das iranische Problem, aber die Probleme gehen ja weiter, wenn wir an das Ostufer des Kaspischen Meeres sehen. Denn wenn Nabucco, und das ist ein Unglück, so politisiert ist, wie es wurde, dann muss man sich schon fragen, ob die Lieferstabilität dieser Leitung denn höher wäre als die Liefersicherheit aus russischen Quellen. Sehen wir uns doch an, was sind die Lieferantenländer? Über Iran brauchen wir nicht diskutieren, welches innere Regime es hat. Und gerade in diesen Wochen sehen wir, wie dieses Regime versucht, auch mit Gewalt sich zu immunisieren gegen Teile seiner eigenen Bevölkerung. Aber auch Aserbaidschan ist ein Land, das zwar öl- und gasreich ist, aber von einer, man kann es ungeschützt so sagen, von einer korrupten politischen Klasse regiert wird, wo wenig vom Reichtum, den das Land durch den Gas- und Ölexport erhält, dessen Ungleichheit wächst, wo die Opposition niedergeknüppelt und ins Gefängnis gesteckt wird, wo es gefälschte Präsidentenwahlen gibt und niemand protestiert, nicht die OSZE in größerem Ausmaß, nicht die Europäische Union und schon gar nicht die USA. Das ist also ein Land, mit dem wir in Geschäfte kommen wollen, das politisch instabil ist. Turkmenistan, gewissermaßen gepriesen als das Paradies der Gasversorgung der Zukunft. Nun, ist Turkmenistan lieferverlässlicher als Russland? Auch da darf man die Frage stellen, ist denn wirklich so unmöglich für die politischen Betreiber des Nabucco-Projektes zu erkennen, dass diese Lieferverlässlichkeit niedriger ist? Warum? Turkmenistan ist ein zutiefst autoritäres Regime. Unter seinem geradezu absurden früheren Diktator Niyazov, der im Dezember 2006 gestorben ist, / wurde, unter Niyazov gab es diesen entsetzlichen Personenkult. Ich will da jetzt nicht in Details gehen. Jetzt gibt es einen Präsidenten Berdimuhamedow, der ihn gestorben hat, mit Unterstützung der Geheimdienste. Und plötzlich entdeckt Europa, dass Berdimuhamedow ein Reformer ist. Nun, man muss ihn natürlich zum Reformer machen, denn wie sonst könnte man mit diesem turkmenischen Regime Geschäfte machen? Sie können ja nicht Geschäfte machen in einem moralisierenden Europa, wenn Sie diese Geschäfte mit einem Diktator machen. Nun, wenn Sie die Geschäfte machen wollen, behaupten Sie einfach, er ist kein Diktator, sondern ist ein Reformer. Ob die vielen Oppositionellen, die noch im Gefängnis sitzen, in Turkmenistan das auch so sehen, ist den Europaparlamentariern nicht gelungen zu erfragen. Auch nicht der österreichischen Regierung, im Übrigen als unsere Regierung dort immer wieder Besuche abgestattet hat. Also Turkmenistan ist auch ein autoritäres Regime, ein sehr repressives Regime mit hoher sozialer Instabilität. Auch das ist ein Land, das wir nicht als politisch stabil einschätzen dürfen und das gleichzeitig aber auch schon demonstriert hat, wie Russland allerdings auch, dass es nicht lieferverlässlich ist, in dem Sinne, dass es sich an Verträge hält. Wir haben in den europäischen und amerikanischen Medien
wochenlang lange Artikel darüber gelesen, dass Russland den Europäern das Gas abgedreht hat. Turkmenistan aber, unser zukünftiger Geschäftspartner, hat im Winter von 2007 auf 2008 dem Iran das Gas abgedreht. Jetzt werden Sie sich fragen, wir alle reden, Iran hat zu viel Gas. Es hat Gas, aber im Augenblick nicht genug. Im Augenblick wird nicht genug davon gefördert und es gibt Gas, das man im Osten von Turkmenistan importiert und es gibt ein bisschen Gas, das man im Westen in die Türkei exportiert. Aber Turkmenistan hat dem Iran 4 Monate lang im Winter das Gas abgesperrt aufgrund eines Preisstreites. Und das hat zu vielen Todesopfern geführt im Nordosten des Irans. Das ist also einer unserer zukünftigen Handelspartner. Und man könnte weitergehen bis Kasachstan. Eine Erbmonarchie, wenn man so möchte. In Wien hatten wir einige Erlebnisse gehabt in den letzten Jahren mit Kasachstans Erbmonarchie, vor allem mit dem kasachischen Botschafter oder damaligen kasachischen Botschafter. Das ist auch ein Land, das autoritär geführt wird, wiewohl ziemlich klug wirtschaftspolitisch, aber es ist auch ein autoritäres Land. Und über Usbekistan, wo Oppositionelle in siedende Töpfe, also große Töpfe geworfen werden, um sie umzubringen. Und das sind bestätigte Berichte mit Bildern. Mit solchen Leuten wollen wir ins Geschäft kommen. Und da frage ich mich, ist diese Debatte nämlich wirklich offen und ehrlich? Kann man wirklich sagen, Russland ist unter Putin autoritär geworden und ist lieferunverlässlich und gleichzeitig davon sprechen, dass man sich mit anderen Ländern in Lieferbeziehungen begibt? Die Antwort ist, wir haben gar keine andere Wahl. Denn es ist gewissermaßen ein Fluch der Geschichte oder der Geografie, dass Erdöl und Erdgas zum Großteil in Ländern sind, die irgendwie unsympathisch sind. Also sie konzentrieren sich einfach, diese beiden fossilen Brennstoffe, in Ländern, die politisch repressiv sind, die instabil sind und mit denen man eigentlich lieber nicht Geschäfte machen möchte. Aber wenn wir uns auf fossile Brennstoffe stützen, und ich sehe dazu keine Alternative, und jeder ökologische Romantizismus, der glaubt, man könnte dieses in absehbarer Zeit auch nur annähernd ersetzen, denken Sie daran, 73% der europäischen Energieversorgung stammt aus fossilen Brennstoffen. Europa braucht diese Brennstoffe. Und deswegen frage ich, wenn wir bereit sind, mit Turkmenistan Gasbeziehungen aufzubauen, wenn wir bereit sind, mit Aserbaidschan Gasbeziehungen aufzubauen und mit Kasachstan und mit Usbekistan, ja dann bitte auch mit dem Iran, weil wir könnten den Russen keinen größeren Gefallen tun, als iranisches Gas nicht zu kaufen.
Vielleicht zum Stichwort hier dieser selektiven Außenpolitik, wenn ich das einmal so richtig interpretieren darf, würde ich gerne einmal die vorzeitige Schlussrunde unter uns drei einmal hier einleiten. Ich bitte beide vielleicht nur für ein kurzes Statement zum Stichwort der Prognose einer weiteren Entwicklung in der kaspischen Region. Vielleicht eine kurze Information auch von meiner Seite. Es hat jahrelang in Georgien die Beobachtermission der Vereinten Nationen gegeben, deren Mandat ausgelaufen ist vor, ich glaube, einer Woche. Und dieses Mandat ist nicht erneuert worden aufgrund von Streitigkeiten innerhalb des Sicherheitsrates. Vor allem Streitigkeit bezogen auf den künftigen Status, den Georgien in einem eventuellen Mandat hätte. Es wird jetzt momentan durchaus als Sieg gefeiert für Georgien, dass, obwohl Russland beide Regionen anerkannt hat, der Status nicht neutral wäre, wie das ja die Amerikaner wollten. Sie wollten weiters die georgische Hegemonie hier festschreiben, aber auch die Europäer im Sicherheitsrat. Das heißt, die werden abziehen und es besteht vielleicht auch die Gefahr, dass die Abchasen, die Russen sagen werden, die UNO zieht ab, der Konflikt ist gelöst. Vielleicht von beiden ein kurzes Statement, wie es weitergeht, vielleicht energiepolitisch ihre Gedanken zu diesem.
Ja, wirklich nur kurz, weil Herr Mangold hat gesagt, wir haben keine andere Wahl und das sehe ich auch so. Die Liefersicherheit, ich kann dann dem nichts dazu zu fügen, der Iran, das Regime ist schlimm. Ich kenne aber die Leute dort und auch die Verlässlichkeit. Sie sind sehr tricky mit den Verhandlungen, sehr hart, das können Sie mir glauben. Also alles, was ich bisher erlebt habe mit Russland und Norwegen, war ein Kinderspiel. Aber sie sind sehr fair und haben Handschlagqualität. Ob das mit Turkmenistan und Kasachstan auch so ist, weiß ich nicht. Ich habe Kasachstan einmal besucht. Was wir noch nicht angesprochen haben, vielleicht auch nur für die Diskussion, ist, dass natürlich speziell Kasachstan liebäugelt auch mit China. Es entsteht auch hier eine Konkurrenz zwischen dem fernen Osten und Europa, was Energie anbelangt. Und ein Wunsch oder ein Appell, was wir jetzt oder Europa tut, ist auf der alten Schiene, auf den alten Gleisen weiterfahren und versuchen, ja, so wie es früher mal war, versuchen wir halt neue Beziehungen zu den neuen, uns sehr fremden neuen Ländern aufzubauen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen umdenken, wir müssen verstehen, und das ist gerade Professor Mangold, Ihr Institut und Ihre Arbeit ist sehr, sehr wichtig, die Menschen, die Kulturen zu verstehen, die Konflikte zu verstehen, in die Geschichte zu gehen, darauf zu reagieren und eine Lösung vorzuschlagen, wo wir ein bisschen gegenseitige Abhängigkeit entwickeln können, gute Beziehungen entwickeln können. Es wird nicht alleine daran, es wird nicht genügen, einen Energieliefervertrag abzuschließen und darauf zu vertrauen, dass es so wie mit Russland, Sowjetunion und Russland, 40 Jahre gut geht. Das wird nicht funktionieren. Heißt, es werden neue Konzepte notwendig sein, neue Modelle notwendig sein und ein bisschen die Scheu und das Vertrauen, dass wenn man Länder, Kulturen nicht ausgrenzt und ihnen auch Lösungen anbietet, bin ich auch überzeugt, dass der Iran auch wieder einmal eine Wende erfahren wird und dass das weitergehen wird. Wir haben das in Libyen erlebt, wir haben das in Algerien erlebt, dass es besser geworden ist, wenn europäische, amerikanische Firmen dort tätig sind, wenn ein gewisser Geldfluss in diese Länder erfolgt, gezielt und mit Konzepten, nicht unkontrolliert.
Danke, und vielleicht noch letztes Statement zum Thema der Konflikte. Wir sprechen ja hier, Abchasien und Südossetien, von eingefrorenen Konflikten, die auftauten mit Gewalt. Momentan ist das richtig, und welche Prognose können Sie stellen, aber ist es zunächst mal richtig, zu sagen, dass sie langsam wieder einfrieren, sodass sie wieder aufbrechen können?
Zum Ersten möchte ich mal sagen, dass es offensichtlich in Bozen zu viel Energie gibt, weil die haben nämlich ziemlich viel dort hinten, kann mir niemand den Stecker rausziehen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Nun, es scheint, dass Abchasien und Ossetien, ich denke, es scheint nicht nur, sondern sie sind für Georgien verloren. Allerdings, was es dort gibt, ist immense Kriegsschäden. In Abchasien schon aus den Konflikten der 90er Jahre, in Südossetien nun durch den Krieg des letzten Sommers. Es fehlt mittlerweile oder bis jetzt das Geld, um diese Regionen wieder aufzubauen. Auch aus Russland kommt zu wenig Geld. Und viel von diesem Geld versickert in den Taschen der korrupten Funktionäre. Okay. Und das heißt, was wir haben werden, sie sind militärisch von Russland kontrolliert, aber extrem instabil. Da gibt es schon langsam politische Opposition gegen die eigenen Eliten. Also es wird innenpolitisch instabil, aber außenpolitisch kontrolliert durch Russland sein. Ob der armenisch-aserbaidschanische Konflikt sehr rasch gelöst werden kann, momentan besteht sehr viel Hoffnung, aber diese Hoffnung besteht an sich schon seit 16 Jahren mittlerweile. Aber auch hier sieht man, wie Energie reinspielt, denn aber das würde uns zu weit führen, nämlich dass Russland gerade dabei ist, wieder einen seiner Alliierten im Kaukasus zu verraten, nämlich Armenien. Also politisch ist das einigermaßen instabil, militärisch ist es derzeit etwas eingefroren wieder, aber es bleibt eine Region des immensen Wettbewerbes und vielleicht auch für die Debatte ist es, und das ist der letzte Satz, darauf zurückzukommen, dass es nicht nur darum geht, dass Russland auf dieses Gas der Region zugreifen möchte. Es ist nicht nur so, dass die Europäische Union auf dieses Gas zugreifen möchte, sondern es ist auch, dass China massiv auf dieses Gas zurückgreift. Erst vor 2 Wochen war ein chinesischer Öl- und ein Wirtschaftsminister in Turkmenistan, sie haben immense Gaslieferverträge abgeschlossen. Und die Japaner, die Thailänder, die Leute aus Oman, die Leute aus Pakistan, die rennen sich in Iran gegenseitig, wie sagt man da, sie rennen dort die Türen ein, um das Gas zu bekommen. Das heißt, das ist eine Region, wo alle die Energie haben wollen. Wir wollen sie auch. Ich denke nur, dass die Europäer von allen genannten sich am blödesten anstellen.
Herzlichen Dank beiden Diskutanten für eine sehr angeregte Diskussion. Dankeschön. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Jetzt würde ich Sie bitten, falls Sie Fragen haben, Wortmeldungen an unsere Experten, dass Sie sich zeigen, Hand aufzeigen vielleicht. Ja.
Eine Frage an Herrn Professor. Sie sagten, dass die Abhängigkeit der Europäischen Union sehr differenziert ist, und zwar Bulgarien, Rumänien 100%, Spanien fast 0%. Wie groß ist in Prozent die Abhängigkeit von Italien?
Nun, die italienische Abhängigkeit von russischem Gas liegt meiner Erinnerung nach bei 43%. Allerdings ist Italien eines der Länder, aber man sollte nicht vom Land sprechen, sondern von seinen Unternehmen, das ganz besonders gute Geschäfte macht mit Russland. Eni und Enel sind seit vielen, vielen Jahren und mit wachsender Bedeutung Partner von Gazprom. Eni und Enel besitzen Anteile an Gasfeldern im nordwestlichen Sibirien. Eni und Enel haben umgekehrt Gazprom in Öl- und Gasfelder in Libyen, auch in Ägypten, beteiligt. Das heißt, hier gibt es sehr enge Geschäftsbeziehungen. Und Eni ist das Unternehmen, das mit Gazprom diese Südumgehung der Ukraine, diese South Stream Pipeline baut. Und Eni ist unverzichtbar für Gazprom dafür, denn Eni hat die Technologie, um eine Unterseepipeline zu bauen, nämlich auf dem Boden des Schwarzen Meeres. Gazprom kann das nicht. Eni stellt diese Expertise, stellt das Know-how, stellt auch die Technik zur Verfügung. Das ist schwierig, denn diese Leitung, die jetzt gebaut werden soll, ist in bestimmten Abschnitten bis in 2000 Meter Tiefe zu verlegen. Das macht Eni. Und insofern, Italien ist eines jener Länder, die etwa von den Polen oder von den Balten als europäische Verräter bezeichnet werden. Genauso wie die Deutschen natürlich, auch die Österreicher und die Italiener. Wir sind Verräter an der europäischen Energiepolitik. Nun, man kann keinen Verrat begehen an etwas, das es nicht gibt. Insofern geht dieser Vorwurf ins Leere. Und Energie ist nun einmal eine so wichtige Materie, dass man sich fragen muss, ob man die Vorteile, die man aus der bilateralen Zusammenarbeit mit Russland beziehen kann, so schnell opfern soll auf dem Altar der Supranationalität, wenn man nicht weiß, was am Ende für einen selbst übrig bleibt. Aber Italien ist eines jener drei genannten Länder, die über besonders exklusive Beziehungen zu Russland verfügen. Und wenn wir versuchen wollten, ein europäisches Land auszumachen, das von einer sehr hohen Lieferverlässlichkeit gegenüber Russland ausgehen kann, dann ist es sicherlich Italien. Aber auf gleicher Ebene steht Deutschland und Österreich. Also sozusagen, wir sind die Freunde Russlands. Und deswegen sind wir bei manchen ein bisschen die Bösen.
Vielleicht zu dieser Frage vielleicht von Ihnen kommen. Ganz kurz, Italien hat einen weiteren Vorteil, weil Italien sehr viel Gas aus Nordafrika, aus Algerien bezieht. Sie bauen sehr viel LNG-Terminals, also Liquid Natural Gas, Regasifizierungsterminals. Also Italien hat schon reagiert darauf und Freund Russlands. Die Österreicher sind mit dem Nabucco-Projekt ein bisschen ins Zwielicht geraten. Aber Italien, andere italienische Firmen wie Edison, verfolgt mit anderen Konsorten was Ähnliches. In einem kleineren Maßstab. Die Transadria Pipeline und der Interconnector Türkei, Griechenland, Italien. Also Italien grenzt sich da nicht aus. Sie nimmt nicht teil am Nabucco-Projekt. Aber sie verfolgt kleinere Projekte. Und was wir nicht angesprochen haben, es ist die Frage heute, obwohl ich irgendwie auch stolz bin auf das Nabucco-Projekt, ob es nicht besser ist und angebracht ist, etwas moderatere Projekte wie die TAP und die Griechenland-Italien-Verbindung anzugehen, kleinerer Maßstab nicht ein so enormer Druck auf Gasquellen und italienische Firmen nehmen daran teil. Also Italien ist in einer relativ guten Position.
Okay, ich glaube, da war eine Frage.
Danke. Ich stelle mir die Frage, ob nicht diese energetische Globalisierung, die ja seit langem schon stattfindet, ob man die nicht versuchen soll, rückgängig zu machen. Ich glaube, da braucht man einfach einen Paradigmenwechsel in der Versorgungsmentalität. Wenn wir denken an Windenergie, die lokal erzeugt werden kann, an Photovoltaik, wo sich einige Länder, besonders im Süden Europas, aber auch in Mitteleuropa, wunderbar dazu eignen. Tiefengeothermie, da ist gerade in Italien ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, wenn wir da nicht einen ganz radikalen Paradigmenwechsel einleiten, dass diese Abhängigkeit noch zunehmen wird, wie Sie schon gesagt haben. Also ich glaube, es liegt an uns, diese energetische Regionalisierung zu fördern. Südtirol macht ja einiges schon sehr positiv in der Richtung, kleine Blockheizwerke. In 10 Jahren glaube ich, dass jedes zweite Einfamilienhaus ein kleines Blockheizwerk haben könnte, Stromversorgung übers eigene Dach und so weiter. Und da liegt das Riesenpotenzial, weil die Konfliktherde in dieser Region, die Sie ja angesprochen haben, ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber die haben so tiefe Wurzeln und die liegen nicht nur im ethnischen Bereich, sondern besonders in der Energie, die dort gefördert werden kann und in der finanziellen Kraft dieser Energie. Und da liegt es an uns Konsumenten, Druck zu machen.
Danke, bitte.
Ja, das ist richtig. Dieser Paradigmenwechsel wird nur viele, viele, viele Jahre dauern, wenn wir das erreichen wollen. Es gilt jetzt, und wenn ich sage viele Jahre, ich spreche so aus meiner Erfahrung, 20 bis 40 Jahre mindestens. Es gilt, diese Zeit zu überbrücken. Und solche Projekte wie Nabucco oder andere werden auf den Zeitraum 20 bis 40 Jahre ausgelegt. Wirtschaftlich. Ich gebe Ihnen recht. Nur, ich kenne auch Aussagen und Statistiken und Berechnungen, dass Europa nie Selbstversorger sein wird können auf erneuerbare Energien, egal was wir jetzt da schon am Markt haben. So weit werden wir nicht kommen. Wir werden zumindest noch viele Jahre, und das geht weit über 40 Jahre hinaus, fossile Energie brauchen. Es sei denn, es fällt uns was anderes ein mit Energiesparen, effizientere Nutzung von Energien. Und das Bewusstsein, ich gebe Ihnen recht, die Abhängigkeit wird größer werden. Aber das Bewusstsein, wie wertvoll Energie ist, ist noch nicht in unseren Köpfen fixiert. Und das ist ein Riesenproblem.
Ich möchte dazu nur noch ergänzen, ich habe schon angesprochen, wie relevant Gas ist zur Bereitstellung von Wärme und von Strom. Also Gas ist ein wichtiger sogenannter Primärenergieträger. 25% der gesamten Primärenergie in der Europäischen Union stammen aus dem Gas. 40% aus dem Öl und 17% aus Stein und Braunkohle, vor allem Steinkohle. Die Nuklearenergie in Europa macht etwa 12% aus und die gesamten erneuerbaren Energien liegen im Augenblick bei etwa 6%. Das heißt, wir haben einen Zustand, wo erneuerbare Energien gerade mal 6% des gesamten europäischen Primärenergieaufkommens darstellen. Und angesichts einer solchen Situation ist jede Investition in erneuerbare Energien zwar notwendig, wichtig, unabdingbar, aber andererseits und gleichzeitig darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass man den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die in diesem Ausmaß wie genannt unsere Primärenergie bilden, dass man einen solchen Ausstieg früher als in 30, 35, 40 Jahren schaffen werden. Also der Paradigmenwechsel im Denken, ja, im kleinräumigen Handeln auch, hoffentlich immer mehr, aber das ist ein immens langfristiges Projekt. Und bis wir dort sind, schaffen wir das noch? Ich meine, wir beide?
Ich nicht mehr. Sie schon, ja.
Gut, falls keine Fragen mehr sind.
Jetzt wurde gesprochen, dass auch Amerikaner Interesse haben und dort mitmischen. Das habe ich nicht verstanden, wie weit die USA Interesse hat. Und ja, das war die Hauptfrage. Und wie geschieht das?
Interesse der USA, woran? Ich hab's.
Es wurde von Ihnen beiden erwähnt, dass es regionale Interessen auch von den USA, dass es auch Einfluss von den USA in diesem Bereich gibt. Und wie geschieht das und warum?
Nun, das Wichtigste an der südkaukasischen Region ist, dass der südkaukasische Raum für die Vereinigten Staaten eine extrem wichtige Landbrücke sind in diesem islamischen Krisenbogen, der von Marokko reicht bis an die Westgrenze Chinas. Wir erleben ja dieser Tage Xinjiang. Und viele dieser Regionen sind tatsächliche oder potenzielle militärische Aufmarschgebiete für die Vereinigten Staaten. Aserbaidschan ist beispielsweise für eine mögliche militärische Operation gegen den Iran wichtig. Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, aber auch Kasachstan sind wichtig im Augenblick für die logistische Versorgung der Operation Enduring Freedom in Afghanistan, aber auch der ISAF-Mission der NATO in Afghanistan. Die amerikanische Seite hat auch ein Interesse im Großraum Persischer Golf bis hin nach Südasien, Iran in seinem hegemonialen Geltungsanspruch zu beschneiden. Denn eine Problematik der Afghanistan-Operation und der Irak-Operation ist ja, dass die Vereinigten Staaten den Iranern einen großen Gefallen getan haben. Sie haben ihnen den Gegner im Osten, das Taliban-Regime in Afghanistan, abgenommen und sie haben ihnen den historischen Gegner im Westen, das irakische Regime unter der Baath-Partei Saddam Husseins, beseitigt. Nun ist Iran als potenzielle Hegemonialmacht, und das ist es im Selbstverständnis immer gewesen, in einer ganz neuen Möglichkeitsstruktur, und deswegen braucht die USA auch eine militärische und zutiefst starke politische und wirtschaftliche Präsenz in der gesamten umliegenden Region. Das heißt, für die USA ist diese Region geopolitisch, geoökonomisch und militärisch interessant. Gleichzeitig, und schon das Letzte, ich rede immer zu lange, ich weiß, ist es ein großes Interesse der USA, dass die energetische Zusammenarbeit der Europäer mit Russland über ein bestimmtes Maß nicht hinausgeht. Warum? Russland bezieht heute noch 85% seiner gesamten Exporteinnahmen aus dem Export von Öl, Gas und Metall. Und es verdient für Öl und Gas und Metalle vor allem auf dem europäischen Markt sehr viel. Nun, wenn die Europäer nicht sehr viel mehr Gas von Russland kaufen, sondern das Gas anderswo kaufen, von politischen Alliierten der USA, dann ist das eine mittel- bis langfristige Schwächung der finanziellen und wirtschaftlichen Stärke Russlands. Und insofern ist gerade die amerikanische Initiative, die Europäer zur Diversifizierung zu drängen, auch eine, die geopolitisch das Interesse hat, Russland nicht dank seiner energetischen Potenziale wieder zu einer rivalisierenden Großmacht zu erheben. Und das ist keine Verschwörungstheorie, aber das, was wir gesehen haben im letzten Winter, die zweite Gaskrise, die wurde wesentlich auch in der Krupinskaja Straße in Kiew mit orchestriert, und das ist die amerikanische Botschaft.
Danke. Ganz kurz nur, Amerika hat kein Interesse, Infrastruktur Richtung Europa in enormem Ausmaß zu unterstützen. Was Amerika schon möchte, ist, bezogen auf den Iran, dass sie Verflüssigungsanlagen bauen und diese Schiffe, die dann dieses flüssige Erdgas dann weltweit liefern können, auch nach Amerika schippen. Wenn es mehr Pipelines Richtung Europa gibt, gibt es weniger flüssiges Gas für den Weltmarkt. Das ist ganz einfach, das nur zur Ergänzung. Es hat niemand Probleme, dass europäische Staaten und ich denke auch Amerika iranisches Öl kaufen. Da hören Sie nichts davon. Es wird aber gekauft, es wird gehandelt, iranisches Öl. Das ist überhaupt kein Thema. Aber bei Gas, und zwar leitungsgebunden, gibt es Widerstände. Weniger Widerstände würde es geben, wenn mehr Verflüssigung passieren würde und wenn die Amerikaner mehr Anteil oder überhaupt Anteil am South Pass Feld bekämen. Das würde überhaupt kein Problem darstellen. Und das ist das Problem.
Eine ganz kurze Frage noch mit der Bitte um zwei kurze Antworten.
Ich habe nicht verstanden, warum die Umsetzung dieses Paradigmenwechsels so lange braucht. Können Sie das ganz kurz erklären? Also die 30, 40 Jahre.
Schlicht und einfach. A, sind die Alternativen und die Wieder- oder erneuerbaren Energien heute und die Technologie noch viel zu teuer? Das ist eigentlich eine simple Antwort und bedarf einer Subvention. Und das Geld ist oft nicht da, verglichen mit dem, und das wird ja gesteuert. Der Ölpreis und Gaspreis wird ja gesteuert. Und solange, und ich sage das einmal sehr volkstümlich, solange der Benzin und der Treibstoff auf der Tankstelle billig ist und leistbar ist, wird mit dem Auto gefahren, auch unnötige Kilometer. Wenn man, sage ich mal, 10 Euro pro Liter zahlen müsste, bin ich überzeugt, würde es vielleicht weniger Staus auf den Autobahnen geben. Und so muss man sich das vorstellen. Wer nimmt heute, wenn er sich ein Haus baut, mit dem mühselig ersparten Geld noch mehr Geld in die Hand, um Wärmepumpen, Solardächer zu bauen oder Energiesparhäuser zu bauen? Es ist ein Problem. Also ein Problem, das ist die Frage. Es ist eine Finanzfrage. Und vielleicht einen Satz noch, zumindest was Österreich betrifft. Da wird immer gesagt, wir haben so viel Wald und wir haben so viel Biomasse, dass wir uns nur mit der Biomasse unsere Energie erzeugen können. Wahr ist, dass ich wohne in Wien, dass ich LKW-Züge sehe, die aus der Tschechei Holz nach Österreich führen. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Ich glaube auch nicht daran, dass das in Österreich auch wirklich zutreffen könnte oder würde. Heißt, wir erzeugen wieder, was Biomasse anbelangt, wieder eine Importabhängigkeit. Kommt darauf an, von wo, ja. Aber es wird, ich glaube, das ist nicht mehr zu verhindern.
Da wir jetzt wirklich weit über der Zeit sind, zwei Fragen. Ich habe Carina gesehen.
Danke, Benedikt. Bezüglich dessen, was schon gesagt wurde, wollte ich fragen, ob Sie daran glauben, dass die gemeinsame europäische Energiepolitik mal in der Zukunft doch möglich wäre, wo eben die bilateralen Beziehungen den genannten Ländern versus die Interesse anderen schwächeren vielleicht Länder wie Fall Russland, Polen, Deutschland und die Leitung über Ostsee mal vielleicht die europäischen Interessen allgemein mal gewinnen könnten.
Ich könnte jetzt zynisch sagen, aber ich sage es auch zynisch. Wenn es finanziell interessant ist, ja. Also zu glauben, man könnte jetzt aus einer normativen Überzeugung die unterschiedlichen Energieabhängigkeiten, die unterschiedlichen Import- und Exportbeziehungen einfach so ändern. Wenn man das glaubt, dann täuscht man sich, dann irrt man sich. Wenn es ein Geschäft ist, das zu machen, oder wenn es jedenfalls nicht zu viel kostet, es zu machen, dann wird es passieren. Aber ich sehe auf viele, viele Jahre keine gemeinsame Energieaußenpolitik der Europäischen Union. Sie dürfen nicht vergessen, Deutschland hat mit Russland einen Liefervertrag abgeschlossen, Sie haben gesagt bis 2029, 28.
Ja, bis 2030 oder 2032.
Okay. Österreich hat ihn mit bis 2027, die Slowakei bis 2033. Das heißt, das sind ja schon Leitlinien und Vorgaben für die nächsten Jahrzehnte. Österreich hat präferenzielle Beziehungen zu Russland, Deutschland hat das, Italien hat das, Unternehmen aus diesen Ländern investieren stark in Russland, sind beteiligt an neuen Leitungsplänen. Also die Politik und vor allem die Unternehmen machen hervorragende Geschäfte. Und warum sollte man etwa darüber nachdenken, ob man diese Nord Stream Pipeline nicht baut, damit die Balten vielleicht Transitgebühren bekommen und dass die Balten eine höhere Gasversorgungssicherheit haben? Das macht kein Unternehmen. Warum sollte E.ON nicht das machen, was es macht? Warum sollte BASF Wintershall nicht das machen, was es macht? Warum beteiligt sich Total, die französische Total oder die norwegische Statoil Hydro an Projekten, die für diese Unternehmen rentabel sind? Und das wird in den nächsten 10, 15 Jahren weiter so gehen. Die Energiepolitik, die Energieaußenpolitik Europas ist eine Frage, die von Unternehmen gemacht wird, nach Vorgaben finanzieller Profitabilität und Rentabilität. Wenn man daran etwas ändert, dann hat man Nabucco und damit ein Problem.
Vielleicht, Herr Musilek, von Ihnen dazu noch ein Wortmeldung?
Ja, also ich glaube, Sie haben jetzt eine Zahl 10, 15 Jahre, ich glaube an die nächsten 30 bis 50 Jahre, nicht an einer europäischen Energieaußenpolitik. Und zwar deswegen, weil über Jahrzehnte entstandene Infrastruktur so errichtet ist. Die EU bemüht sich sehr und die Regulatoren und die Regierungen Einfluss zu nehmen, dass die Infrastruktur, also Rohrleitungen in beide Richtungen funktionieren. Das ist überhaupt technisch überhaupt kein Problem. Null Problem, null. Bleibt über der wirtschaftliche Ausgleich. Das ganze System der Infrastruktur ist zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden, in verschiedener Größe, mit verschiedenen Kosten und so weiter. Und hier einen Ausgleich zu finden. Mir hat einmal ein Regulator gesagt, ein Portugiesischer, gesagt, er versteht überhaupt nicht, warum das Gas, ein russisches Gas, einmal nicht nach Portugal kommen kann, wirtschaftlich. Warum das teurer sein muss, als das, was nach Österreich oder nach Italien kommt. Und daraufhin, und wenn Sie mit solchen Leuten zu reden haben, wenn er das nicht versteht, dann können Sie sich vorstellen, welche Gesetze, welche Regelungen in Brüssel entwickelt werden, die führen nicht zu einer gemeinsamen Energieaußenpolitik. Da gehört viel grundsätzlicher angesetzt und viel Verständnis, aber auch das dauert Jahre und im optimistischen Fall, wenn alle Länder das begreifen, dass wir gemeinsam an was arbeiten und eine Lösung finden müssen. Im optimistischen Fall bin ich bei den Zahlen, was Professor Mangold gesagt hat, bei 10, 15 Jahren. Aber da bin ich schon sehr optimistisch. Ansonsten, offen gesagt, ich werde es nicht mehr erleben, dass wir eine europäische Energieaußenpolitik haben.
40 Jahre?
Nein.
Wir sind jetzt am Ende angelangt unserer Diskussionsrunde. Herzlichen Dank den beiden Experten. Auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und bevor ich Sie für den heutigen Abend sozusagen entlassen darf, auch einen ganz speziellen Dank an das Team rund um Valentina, Cinzia und Annelie, die ich jetzt hier nicht sehe. Auch euch ganz herzlichen Dank, dass ihr das hier möglich gemacht habt. Dankeschön.